Mitternächtliches Abenteuer. Eine hohe Gestalt in einer schwarzen Pelerine, gebeugt unter der Last eines Sackes, bewegte sich zwischen den Bäumen auf uns zu. Sie hatte uns nicht erblickt, denn wir waren sehr leise aufgetreten und standen tief im Schatten der Apfelbäume. Doch die Gestalt kam auf die Öffnung in der Hecke zu und musste in wenigen Augenblicken ausgerechnet da vorüberkommen, wo wir standen. Ich glaube, ich wäre ohnmächtig umgesunken, wenn ich nicht gespürt hätte, dass Philipp viel weniger erschrocken war als ich.
»Es ist eine Frau, die Äpfel stiehlt«, hauchte er. »Wir sollten sie daran hindern. Es sind Onkel Peters Äpfel, und diese Frau hat einen ganzen Sack voll gepflückt.«
Es war mir unmöglich, etwas dagegen zu sagen, denn ich war vom Schreck wie gelähmt. Aber ich hing mich an Philipp und wurde geradezu von ihm mitgeschleppt, als er nun plötzlich hervortrat und sich der dunklen Gestalt in den Weg stellte. Das Mondlicht schien hell auf ihr Gesicht und wir erkannten sie im Nu. Es war Terrys Mutter. Sie stieß einen kurzen, entsetzten Schrei aus und ließ den Sack fallen, so dass die Äpfel nach allen Seiten auseinanderkullerten. Dann sank sie ins Gras, bedeckte sich das Gesicht mit der Pelerine und fing an, hastige, unverständliche Worte vor sich herzumummeln, als sage sie ein Gebet her. Weder Philipp noch ich wussten, was wir tun sollten. Plötzlich aber warf sie ungestüm ihr stolzes Haupt zurück und redete uns an. »Habt ihr nichts Gescheiteres zu tun, als mir sogar in der Nacht nachzuspionieren, wie?« zischte sie und ballte die Faust gegen uns. »Und morgen werdet ihr die Polizei auf mich hetzen, und sie wird mich von meinem armen, sterbenden Kind wegreißen. Ihr mit eurer feinen Nahrung und euren großartigen Kleidern. Ihr könnt es euch natürlich nicht leisten, ein paar Äpfel weniger zu haben und damit meinem frierenden, hungernden Kind zu helfen, das vor meinen Augen zugrunde geht, ohne dass ich ihm das Nötigste geben kann. Oh, Terry, Terry, sie werden mich von dir trennen.« Sie verhüllte das Gesicht wieder mit der Pelerin und brach in bittere, leidenschaftliche Tränen aus. Bestürzt wie nie zuvor schaute ich Philipp an. Er runzelte die Stirn, als ob er krampfhaft einen Ausweg suchte. Dann kauerte er mit einem plötzlichen Entschluss neben der armseligen Gestalt ins Gras nieder und versuchte, ihr die Hände vom Gesicht wegzuziehen. »Wir haben nicht spioniert«, sagte er sanft. »Wir sind nur zufällig hierher gekommen, weil wir den Mond sehen wollten.« Natürlich sollten sie Onkel Peters Äpfel nicht nehmen, aber wenn Terry wirklich frieren und hungern muss, werden wir bestimmt nichts sagen. Wir wollen auf keinen Fall, dass sie ins Gefängnis kommen und dass Terry niemand hat, um ihn zu pflegen. Die Frau hatte zu schluchzen aufgehört und heftete ihre wilden Augen, in denen ein Hoffnungsschimmer aufleuchtete, gespannt auf Philipp. »Lieber Junge«, sagte sie mit bebender Stimme und griff in ihrer Regung nach seiner Hand. »Höre mich an. Ich schwöre vor Gott, dass ich es nie mehr tun werde. Ich weiß, dass ich eine böse Frau bin und dass ich nicht hätte in diesen Garten kommen dürfen. Aber mein Terry sieht dahin und der Arzt sagte mir, geben Sie ihm mehr Milch und eine warme Wolldecke für den Winter und füttern Sie ihn gut auf, wenn Sie ihn ein wenig länger behalten wollen. Und mein Terry ist doch alles, was ich habe. Sein Vater hat mich im Stich gelassen und seine kleine Schwester ist gestorben. Und jetzt liegt er so hilflos da, dass ich ihn nicht allein lassen kann, um meiner Arbeit nachzugehen. Wie soll ich ihm dann verschaffen, was er nötig hat? Man wird ihn mir wegnehmen und wieder ins Krankenhaus stecken. Oh Kinder, bitte, bitte, zeigt mich doch dies eine Mal nicht an, damit man mich nicht von meinem Terry trennt.« Mit gefalteten Händen kniete sie im Grase, als richte sie ein Gebet an uns. Sie tat mir so leid, dass ich ihr am liebsten versichert hätte, wir würden sie selbstverständlich nicht anzeigen und sie könne so viele Äpfel haben, wie sie wolle. Aber Philipp hielt mich zurück. »Wir werden nichts sagen«, sprach er langsam, »aber wenn sie aufhören zu stehlen, wie sie behaupten, dann weiß ich nicht, wie sie zu Geld kommen können. Und das ist natürlich furchtbar schlimm, zu stehlen.« »Gibt ihnen denn niemand etwas?« Sie schüttelte den Kopf. »Wenn ich ein Gesuch um Unterstützung stelle, hob man Terry ins Krankenhaus zurück. Und ich kann da nicht zu ihnen. Sie würden behaupten, unser Haus passe nicht für ein krankes Kind. Und so ist es auch. Aber wir sind doch beisammen. Das ist alles, was wir brauchen.«
Sie blickte uns mit flehenden Augen an, als wolle sie uns beschwören, sie zu verstehen. Philipp schien noch immer in Gedanken versunken. »Hören Sie«, sagte er zuletzt mit großem Ernst, »ich glaube, ich habe eine Idee. Aber ich kann Ihnen jetzt noch nichts davon sagen. Gehen Sie zu Terry zurück und morgen, nachdem Ruth und ich miteinander gesprochen haben, werden wir Sie besuchen. Wir haben also versprochen, Sie nicht anzuzeigen, nicht wahr, Ruth?« »Oh ja«, stimmte ich bei, »wir werden kein Wort sagen, und morgen kommen wir.« »Gott segne euch«, murmelte Terrys Mutter, »und möge er mir vergeben, dass ich eine so schlechte Frau bin.« Sie hob ihren leeren Sack auf und war durch die Lücke in der Hecke verschwunden, ehe wir Zeit gefunden hatten, gute Nacht zu sagen. Wir blieben allein zurück und betrachteten die herumliegenden Früchte. »Ich wollte, wir hätten sie ihr gelassen«, bemerkte ich. »Nein«, sagte Philipp, »die Äpfel gehören Onkel Peter, und wir wären selber Diebe, wenn wir sie ihr gelassen hätten.« »Ich habe an etwas gedacht, Ruth, aber ich sage dir's erst am Morgen. Jetzt bin ich zu müde. Ich möchte nur so schnell wie möglich ins Bett.« Auch ich war erschöpft und stellte deshalb keine Fragen. Wir schlichen die Treppen hinauf und plumpsten in unsere Betten. Ich war eben am Einschlafen, als Philipp den Kopf zur Tür hereinsteckte.
»Wie viel Geld haben wir in der Sparbüchse?« flüsterte er.
35 Franken und 40 Rappen«, murmelte ich schlaftrunken, und im nächsten Augenblick war ich weit weg im Land der Träume.